haben vorige Woche vor allem über zwei besonders wichtige Begriffe gesprochen, was die frühneuzeitliche Philosophie betrifft, nämlich erstens Renaissance, zweitens Humanismus. Und bei beiden ist es ja so, dass man einen Zugang zu wichtigen Inhalten durchaus schon von Betrager aus finden kann. Also einem Intellektuellen und einem Autor, der eigentlich noch mitten im Mittelalter lebt. Was die Renaissance betrifft, also eben diese Geste, rhetorische Geste des Wiedererlangens eines Uralten, wobei Uralt einen präzisen Sinn hat, nämlich etwas, was älter ist als der Anfang von dem, was jetzt ist. Und im Humanismus eben diese Idee von dem Menschen als einer möglichen Instanz, in dessen Tätigkeit und in dessen Fähigkeiten auch eine Einheit für ganz verschiedene Inhalte liegen kann, die zuvor oder im Hochmittelalter eben vor allem in der aristotelischen Theorie ihre Einheit gefunden haben. Und am Humanismus haben wir zwei Aspekte vor allem unterschieden. Einerseits eben diese Ideologie des Menschen, was eben das sehr schön in dieser Pico-Rede herauskommt, von der Sie schon ungefähr eine Idee haben sollten, was da der Witz dran ist, sozusagen, was der da gesagt hat. Und auf der anderen Seite aber auch das Interesse an den Zeugnissen der Menschlichkeit, den Zeugnissen der menschlichen Entwicklung und der menschlichen Errungenschaften. Also da gehört dann Betragers Beziehung zu diesen Plato-Handschriften her. Auf der ersten Linie war das eben diese Rede. Auf der anderen Linie habe ich Ihnen ein paar Namen gegeben, wo Sie sich auch die wichtigsten doch merken sollten. Das ist einfach philosophische Bildung, dass man weiß, wer da so in der Nachfolge von Betrager und Boccaccio dann so ganz besonders bedeutende Leute waren, in dieser Coluccio Salutati. Dann sollten Sie eigentlich auch diese Geschichte mit dem Griechisch lernen, die ist ja ganz lustig, nicht? Wie die alle da ein Griechisch lernen wollen. Und erst nach so langer Zeit ist es ihnen gelungen, einen da zu kriegen, der da auf Dauer einen Unterricht gibt, eben dieser Chrysolaras, im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts. Und dann aber vor allem Leonardo Bruni, das ist wirklich ein ganz bedeutender Mann, auch in der Philosophiegeschichte als Plato-Übersetzer. Jetzt möchte ich eben, ich habe dann zuletzt gesagt, Humanismus ist so eine Ideologie, die sich quasi von selber erweitert. Also das ist eine Ideologie, die nichts ausschließt, nicht? Aber wenn man sie hat, aber wenn man sie nicht hat, dann gibt es natürlich schon Außenperspektiven. Man muss kein Humanist sein. Und eine wesentliche andere Art von Außenperspektive möchte ich jetzt noch ein bisschen ansprechen. Nämlich, die dadurch gegeben ist, dass der Humanismus natürlich auch eine historische Erscheinung ist. Also da ist dieser berühmte Satz von Jakob Burckhardt: Es war also eine neue Sache in der Welt und eine neue Menschenklasse, welche dieselbe vertrat. Und wenn Sie sich die modernere Literatur, also von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an, eben über den Humanismus anschauen, dann kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass man sich da hauptsächlich mit der Problematisierung dieses Satzes beschäftigt hat, nämlich dass da dieser Satz entweder auseinanderreißt oder dass man auseinanderzulegen versucht, was dieser Satz zusammenfügt, oder dass man eben Abhängigkeitsverhältnisse sucht zwischen diesen beiden Dingen, nämlich der Entstehung der neuen Sache einerseits und der Entstehung der Menschenklasse, die diese Sache vertritt. Wenn man den Humanismus als ein sozialgeschichtliches Phänomen betrachtet, ist es so, dass man da am Anfang wirklich eine sehr kleine Bewegung hat. Also das ist eine sozusagen von einem kleinen Kern sich stark erweiternde und schnell erweiternde historische Bewegung. Am Anfang, in einer ersten Phase, kann man die Leute aufzählen. Also das sind diese Namen, die wir schon gehabt haben. Petrarca, Salutati, Landino, Bruni. Petrarca selber benennt Vorgänger sogar schon. Also obwohl der so früh ist, benennt er selber schon Vorgänger für seine Einstellung. Also Leute, die, weiß ich, einen Typen, der zum Beispiel ein überdurchschnittliches Interesse an römischen Altertümern gehabt hat. Also der die Steine nicht nur genommen hat, um sich ein neues Haus zu bauen, sondern der geschaut hat, was da vorher aus diesen Steinen gebaut gewesen war, bevor sie zur Ruine wurden. Oder einen gewissen Rolando da Piazzolla, der alte Grabinschriften untersucht hat und der auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, schon Anfang des 14. Jahrhunderts Dichterkrönungen organisiert hat. Dichterkrönungen sind eine sehr, sehr wichtige Sache im ganzen Humanismus, in der ganzen Renaissancezeit gewesen. Der Lorbeer. Ne? Aber das waren wenige Leute. Wenn ich mich auf einen Begriff festlegen müsste, um sozusagen die Koinzidenz von gewissen Sachthemen, von sachlichen Inhalten und sozusagen, also die in dem Burkhardt-Satz angesprochen ist, nicht? Von gewissen sachlichen Inhalten und von dieser Personengruppe, der Menschen, wie er sagt, Menschenklasse, die für diese Inhalte stehen, wenn ich da einen verbindenden Begriff nennen sollte, dann würde ich, und das ist überhaupt nicht originell, dann ist der entscheidende Begriff sicher Bildung. Bildung ist eine ganz wichtige Sache, die zentrale Sache eigentlich. Der Humanismus ist eine Bildungsbewegung gewesen. Und seine Bedeutung besteht vor allem darin, dass er Probleme der Bildung und Erziehung überhaupt in eine neue Form gebracht hat. In einer bestimmten Weise sind es die Humanisten gewesen, die das festgelegt haben, was wir heute unter Bildung verstehen. Also das sind verschiedene Aspekte bei dieser Sache. Das eine ist eben durchaus im Ausgang von dieser rhetorischen Geste von Petrarca der Punkt, was ist da für ein Verhältnis bestimmt durch diese Geste, wir müssen da etwas Uraltes wieder erlangen. Da liegt der Schatz sozusagen vor uns fest verschlossen. Wir können noch nicht Griechisch. Ne? Aber das ist nicht ein Weihnachtsgeschenk, das man auspacken wird und dann wird man glücklich sein mit dem, was da drinnen ist, sondern da ist schon, bevor es ausgepackt ist, antizipiert das Wissen, dass das Öffnen dieser Schachtel etwas sein wird, was uns selber verändern wird. Also dass der Effekt nicht nur sein wird, dass da was drinnen ist, was uns eine besondere Freude macht oder besonders fasziniert, sondern dass das auch eine Folge für uns selber haben wird. Dass wenn wir das einmal aufgemacht haben, wir andere sein werden, als wir vor dem Öffnen sind. Also, wir werden uns durch die Aneignung von dem, was wir da erhoffen und erwarten, zu anderen machen können. Und das definiert schon einen bestimmten Sinn von Bildung, dass sie eben nicht verstanden werden kann als etwas, wo man von selber hineinwächst und sie ist auch nicht etwas Vorhandenes und durch einen allein und wäre auch nicht allein durch einen Kanon zu definieren, ein Kanon spielt dann schon eine Rolle, aber sondern ist eine Aktivität des Menschen selbst. Und wenn man das nun tut, wenn dieses Projekt in Angriff genommen wird, dann ergeben sich eben Resultate von sehr unterschiedlicher Art und auf verschiedenen Ebenen. Also zugleich auf verschiedensten Niveaus, sozusagen, wie man das heute ausdrücken würde. Also ganz banal, dass man eben lernt, dass man gewisse Verfahren lernt, mit diesem Uralten umzugehen. sogenannte hermeneutische Techniken, Techniken der Auslegung. Das sind Dinge, die wir schon gesehen haben, dass die eine Rolle spielen. Also das, die sind schon in Diskussion bei solchen Autoren wie Abelard, nicht, gewesen. Aber das wird jetzt in einer ganz anderen Radikalität zu einer Aufgabe. Wie man gezielt und schrittweise eine Verständigung aufbauen kann mit einem Gesprächspartner, der eine andere Sprache spricht, ein völlig anderes Weltbild hat, eine andere Religion hat und der, das ist das Allerwichtigste, einfach überhaupt nicht mehr da ist. Ja? Also der grundsätzlich und irreversibel abwesend ist. Also da gehören philologische Verfahren natürlich. Das, was wir Philologie nennen, nimmt da seinen Ursprung. Aber auch höherstufige Interpretationsleistungen, wie etwa die Bemühungen um die Integration von gegensätzlichen religiösen Vorstellungen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und im Fluchtpunkt so eines Projekts, auf dieser Ebene schon, kann man sehen, dass im Fluchtpunkt von sowas natürlich letztlich, wenn man diese höherstufigen Leistungen in Betracht zieht, so etwas wie die Fassung eines Begriffs von Kultur stehen wird. Das ist auch das, was wir als eine Kultur bezeichnen, dass man sich selbst als eine Kultur, die im Austausch mit anderen Kulturen steht, begreifen kann. Und es ist nicht uninteressant, es ist überhaupt kein Widerspruch, dass mit der Wiederentdeckung der klassischen Sprachen oder mit der Höherwertung der klassischen alten Sprachen zusammen auch eine wachsende Zuwendung zum Muttersprachlichen einhergeht. Also dass von den sozusagen literarischen Texten, von den bewusst geschriebenen und geformten Texten her nicht mehr nur das Latein dominiert und auch nicht nur das neue gelernte Griechisch, sondern dass eine Höherbewertung, eine verstärkte Aufmerksamkeit auf das Muttersprachliche gibt. Also auf die Differenzen, aber auch auf Eigenarten und Differenzen der verschiedenen Dialekte, die in Italien gesprochen worden sind und so weiter. Ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein als Muttersprachler sozusagen, das man nur haben kann vor dem Hintergrund eines Vertrauens auf universale Übersetzbarkeit. Nur vor dem Hintergrund eines Vertrauens darauf, dass von süditalienischen in provenzalische Dialekte übersetzt werden kann, rechtfertigt die Tatsache, dass so quasi philosophische oder wissenschaftliche Abhandlungen jetzt auf Italienisch geschrieben werden können oder gleich, nachdem sie auf Lateinisch, also das dauert natürlich eine bestimmte Zeit, aber das ist eine wichtige Entwicklung. Ein anderer Aspekt dieses selben Lernprozesses ist der institutionelle. Das ist auch eine sehr, sehr vielschichtige Sache. Aber der allerwichtigste Punkt wahrscheinlich, dass der Humanismus insofern eine revolutionäre Bewegung ist, als die Möglichkeit erfolgreicher Bildungsgänge außerhalb des vorgegebenen institutionellen Rahmens vorführt. Das ist eine ganz wichtige Errungenschaft, dass im Zentrum der Gedanke steht, dass Bildung produziert wird, nicht von einem Kloster oder sonst einer Korporation, sondern von Einzelnen. Dass Bildung etwas ist, was von den Einzelnen erworben und auch produziert wird. Also sozusagen, dass der Gesamtbildungsetat einer Stadt oder einer Nation etwas ist, was von der Aktivität der Einzelnen abhängt. Oder sagen wir, das, worauf es ankommt, ist die konkrete Lernaktivität des Einzelnen und nicht seine Zugehörigkeit, seine vorherige Zugehörigkeit zu einer Institution oder seine Vereidigung auf die Normen oder Regeln einer bestimmten Institution. Also wir würden heute sagen, das ist ein gewisser Demokratisierungseffekt, obwohl das etwas ist, was sehr wenig mit dem zu tun hat noch, was wir heute politisch Demokratie nennen. Aber eben diese Tatsache, dass primär mal der Bildungs-, Prozess getrennt gesehen werden kann von der Institution. Was nicht heißt, dass nicht die Entwicklung spezifischer Institutionen im Humanismus ein großes und wichtiges Thema ist. Wenn man einmal diese sozusagen erhöhte Verantwortung des Einzelnen im Bildungsprozess erkannt hat, dann kann man sich fragen und hat man sich gefragt, wie gestaltet man die entsprechenden Institutionen. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, in dem sich da eine Entwicklung abspielt. Da ist ganz typisch, dass, also ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, da müssen Sie sich nur die Wörter merken, aber merken Sie sich die Wörter, die Gründung von sogenannten Akademien. Also das sind eben Institutionen, die den Austausch, auch die Weiterbildung zum Beispiel von Künstlern regeln, also von Dichtern, französische Dichterakademien im 15., 16. Jahrhundert oder solche Sachen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der ursprüngliche Sinn der Akademien und dann kriegen sie auch noch einen besonderen Status im Wissenschaftsbetrieb. Ja? Aber zunächst einmal sind das Institutionen für Intellektuelle, ganz einfach. Ja? Und ein vorläufiges Ende findet dieser Prozess dann in einer Zeit, die nach der Renaissance liegt, in der klassischen Periode schon, im 17. Jahrhundert, in der Gründung der großen nationalen wissenschaftlichen Gesellschaften, also wie der englischen Royal Society. Das ist ein Punkt, den wir, das sollten Sie sich schon merken und wissen, das ist ein Punkt, den wir immer wieder beachtet haben im ganzen Lauf der Vorlesung, was sozusagen die typischen Institutionen sind. Da sind wir gegangen von den Klöstern, ursprünglich, nicht über die Kathedralschulen und Universitäten in der gleichen Zeit und dann kommen wir jetzt zu diesen Akademien und wissenschaftlichen Gesellschaften. Also das ist was, was ich Ihnen empfehlen würde, sozusagen sich zu merken. Und das sind also ganz große Unterschiede. Da gibt es neben den Universitäten andere, sozusagen freiere Arten von Kooperation, aber geregelt mit jeweils eigenen Statuten, ne, von solchen Akademien und so weiter. Aber natürlich ist es am Anfang kein bewusst gesteuerter Prozess. Da kann man sozusagen von außen beobachten, wie die Leute außerhalb der Universitäten und der Kirchen natürlich so eine Art Verkehrsformen sozusagen normieren und dabei auch eine gewisse Art von Professionalisierung der sogenannten Humanisten natürlich eintritt. Also Humanisten, ein Humanist kann zum Beispiel jemand sein, der in einer lockeren Beziehung zu irgendwie einer solchen Akademie steht, im Großen und Ganzen. Möglicherweise, aber das ist nicht das Primär, möglicherweise aber einfach von einem Patron bezahlt wird, also von einem Fürsten bezahlt wird und dessen Engagement ihm dann für dieses Fürstenhaus Früchte trägt, die man durchaus in Geld aufwiegen kann, weil er ein Redenschreiber, ein Abschreiber von Texten, eine Art Bildungsmanager für eine Familie oder sowas sein kann. Also man findet Lehrer auf einem Markt. Und die Universitäten müssen jetzt auch sozusagen ein bisschen mehr bezahlen für ihre Profs, weil sie in Konkurrenz zu reichen Privatiers stehen. Also so bildet der Humanismus dann so eigene Institutionalisierungsformen aus. Im Laufe des 16. Jahrhunderts erstarren dann manche wieder zu leeren Ritualen, wie zum Beispiel diese Dichterwettbewerbe und dergleichen. Das ist dann im 17. Jahrhundert schon wieder was Nostalgisches oder was eigentlich nicht mehr ein richtiges Leben hat. Eine sehr wichtige Sache ist natürlich, das haben wir auch schon in früheren Stadien besprochen, die Rolle, die das Buch spielt. Da dürfen Sie nicht übersehen, nicht vergessen, dass schon signifikante Zeit vor der Erfindung und der breiten Nutzung des Buchdrucks es einen richtigen Bücherfimmel gibt im Humanismus, dass auf einmal viel, viel mehr geschrieben und abgeschrieben wird, wesentlich mehr. Dass natürlich auch in der Vermehrung der Bücher ein Keim sozusagen zu einer Autonomisierung des Wissens liegt. Es ist genau in dieser Zeit, 15. bis 16. Jahrhundert, wo eben sozusagen das vermehrte Vorhandensein der Bücher es ermöglicht, wirklich wesentlich mehr Bildungsinhalte in der Kommunikation mit dem Text zu erwerben und man sozusagen keinen Lehrer braucht. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Effekt. Die Bücher sind, dadurch, dass es mehr Bücher gibt, werden die Bücher auch von mehreren gelesen. Während für das Mittelalter das Lesen eben in einer anderen Form vor sich gegangen ist. Für uns ist das Lesen der Bücher gebunden an diese Situation, wo jeder Einzelne von uns sein Ding hat, das aufmacht und hineinschaut. Aber bis ins Hochmittelalter war die Hauptform des Lesens nicht die, sondern die, dass es nur ein so ein Buch gegeben hat und einer hat es vorgelesen. Und die anderen haben, da hat es ja auch viele Diskussionen gegeben, ob das überhaupt gesund ist für die jungen Leute, wenn sie alle einlesen, so wie man heute da völlig idiotischerweise diskutiert darüber, ob es gesund ist für die Kinder, wenn sie vor dem Computer sitzen und dort was lernen oder so, weil die können ja was Schlimmes machen. So haben die auch geglaubt, wenn die dort lesen, die das vielleicht falsch, ne, sozusagen nicht ganz so richtig, wie der, das in der Vorliste immer gleich dazu sagt, was und der vor allem weiß, was man auslassen muss. Ne? Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da kriegt sozusagen der Modus der Traditionsbildung und des Wissenserwerbs kriegt neue Qualitäten. Also eine Sache, die sich lohnt ist und die auch viel untersucht worden ist, ist jetzt dann in einer konzentrierteren Weise der Typus. Also was ist ein Humanist sozusagen als Charakter oder als menschlicher Typ? Ne? Ich habe da so ein paar längere Zitate oder so, aber das will ich Ihnen jetzt nicht vorlesen. Das Wichtige ist, um ein Humanist zu sein, ist es nicht notwendig, dass man sozusagen aus einer bestimmten Profession oder etwas herauskommt, sondern um ein Humanist zu sein, reicht es sozusagen, den geregelten Verkehr mit den anderen Humanisten aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz entscheidender, Punkt. Was diese Leute, jetzt ein kleines Textzitat aus einem Buch von Leonid Patkin über die italienische Renaissance, was diese Leute zu Humanisten machte und miteinander verband, stand in keiner Beziehung zu den Zünften und zu den Universitäten. Sie versammelten sich bald in einer Villa außerhalb der Stadt, bald einmal in einer Klosterbibliothek oder in einem Buchladen oder in einem Schloss oder auch in einer Privatwohnung. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie sich ihre alten ausgegrabenen Münzen gezeigt und gesagt, ich habe gehört, der sowieso hat ein Manuskript von dem sowieso aus dem 4. Jahrhundert erworben und haben darüber diskutiert und versucht, das zu lesen und zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger, das ist der Keim der ganzen Sache. Diese Leute haben zum Teil sozusagen Doppelleben geführt, die haben ein Amt gehabt und waren außerdem Humanisten. Aber es hat bestimmte Arten von Ämtern gegeben, in denen sich sozusagen das amalgamieren konnte. Und das waren durchaus auch politische Ämter, also diese vielen Stadtkanzler und so, die dann zum Beispiel historische Forschung über die Geschichte ihrer Stadt oder über die Geschichte der Herrscherfamilie, wenn es möglich war, natürlich zurück ins älteste Rom, ne? Also die solche historische Forschungen gefördert oder selber betrieben haben. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Was haben die Humanisten hergestellt? Also eben solche Geschichtswerke, aber hauptsächlich haben sie natürlich Reden und Briefe produziert. Also eben dann diese Geschichten von Städten und so weiter. Machiavelli, die Geschichte der Stadt, vielleicht, das ist aber schon ein sehr spätes, ein spätes monumentales Beispiel. Und die Erziehungstätigkeit. Eine Sache, die zu diesem Typus des humanistischen oder Renaissance-Intellektuellen noch dazugehört, beziehungsweise ein eigener spezieller Typus, der sich da entwickelt hat und lange Zeit sehr, sehr wichtig geblieben ist, ist der Reisende. Natürlich hat es immer Reisende gegeben, aber das Reisen hat da eine große Bedeutung gewonnen und sozusagen einen bestimmten Typ geprägt. Sie haben das ja, ich habe Ihnen das letzte Woche schon an diesem Testament sozusagen vom Betrager, nicht? Er vermacht den Boccaccio so und so viel, damit sich der ordentliches Gewand und feste Schuh kaufen kann, damit er weit herumziehen kann, um die wahre Lehre sozusagen zu verbreiten. Also das Reisen war eben in alten Zeiten überhaupt ganz anders als heute mit dem Austausch von Informationen verbunden. Also Information ist ja durch Reisetätigkeit verbreitet worden. Und in der Renaissance und im Humanismus müssen Sie sich nur vorstellen, dass die Information einfach wesentlich mehr geworden ist. Die Information ist sehr, sehr viel mehr geworden und daher ist auch noch mehr gereist worden. Und sozusagen das Reisen als solches ist in einer, wie soll man sagen, regelmäßigeren und ein bisschen normierteren Weise mit der Informationsübertragung verbunden gewesen. Also da kann man sehr interessante Sachen studieren, wie zum Beispiel die Humanisten, die intellektuellen Reisenden sozusagen bestimmte engere Beziehungen zu anderen Gruppen von typischen Reisenden entwickelt haben in dieser Zeit. Also das sind eben natürlich hauptsächlich drei große Gruppen, die da eine Rolle spielen. Das sind die Soldaten, die Kaufleute und die Pilger gewesen, nicht? Also Handelsdelegationen, also Kaufleute-Delegationen oder so, die da durch Europa gefahren, die haben sozusagen die Humanisten mitgenommen. Nicht? Wenn man schaut, wie sind solche Leute wie Georg Agricola oder auch Kopernikus, wie sind die eigentlich nach Italien gekommen? Ne? Faktisch. Ne? Die haben ja nicht bei Niki einen Billigflug sozusagen buchen können. Die sind mit Handelsdelegationen oder mit Pilgern mitgezogen. Das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Sache, die in tausenderlei Zusammenhängen eine Rolle spielt. Also eine Sache, auf die ich jetzt da nicht mehr eingehen kann, aber die ganz besonders wichtig ist, ist die politische Dimension, also die sozusagen Informationspolitik der Regierungen, nicht wie die sozusagen eigene Netzwerke von solchen Beziehungen von Reisenden aufgebaut haben. Also das sind ja auch im 16. Jahrhundert sind da dann diese ersten großen Netze von Spionageorganisationen aufgebaut worden. Und in diese Netzwerke waren fast alle Intellektuellen, die sich herumbewegt haben, integriert in einer bestimmten Weise. Weil man hat ja sozusagen eine bestimmte Bildung oder Intelligenz verlangen müssen von Leuten, die solide Informationen abliefern sollen über die Kriegspläne sozusagen eines anderen Königreichs und so weiter. Inhalte. Was sind wichtig? Also kann man sozusagen bei allem, was du dagegen sprichst, kann man sozusagen typische Inhalte dieser humanistischen Bewegung festhalten oder fixieren. Also neben der, wenn man sagt, womit man sich beschäftigt, Inhalte im Sinne von Themen, mit denen man sich beschäftigt, neben der antiken Literatur und Philosophie, natürlich vor allem die Kunst und Architektur, also die Ruinen. Das ist ein ganz großes Thema. Schon zur Zeit von Petrarca hat es Leute gegeben, einen gewissen Giovanni Dondi, das ist so ein Name, den müssen Sie sich nicht merken, aber Petrarca war darauf aufmerksam, dass der hat gewusst, was für Leute in Italien es gibt, die dieses seltsame Interesse haben, Vermessungen an den Ruinen vorzunehmen. Ja, also alte Baudenkmäler sozusagen zu schauen, wie groß war das eigentlich, wie hoch kann das gewesen sein, wie kann das wirklich ausgeschaut haben. Oder Numismatiker, ne, zum Beispiel, Münzkundler. Also Mitte des 15. Jahrhunderts, das ist ein sehr bedeutender Mann, Boccio Bracciolini, De Varietate Fortune, ist aber nicht eine Anleitung, wie man den Lottozettel richtig ausfüllt, sondern ein Werk über die Ruinen Roms. Ne? Aber wenn man sich nach den Inhalten fragt, meint man ja vor allem diejenigen Inhalte, an denen sie Leitlinien ihres Denkens gebildet oder gefunden haben. Und da gibt es Verschiedenes, was man hervorheben könnte. Ein Punkt wäre, dass man doch trotz allem schaut, ob sich da so etwas wie ein Kanon, ein Bildungskanon etabliert. Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, etwas, eine allgemeine Tendenz, die man als Verweltlichung bezeichnen könnte, also was uns Erfüllung bringt, wozu wir da sind in der Welt, das ist die Umgestaltung dieser Welt, unsere Bildung und uns selber zu bilden und unsere Welt sozusagen optimal zu gestalten und nicht sozusagen diese Welt als einen grauslichen, staubigen Wartesalon sozusagen zu betrachten, bevor wir in den Himmel kommen oder sowas. Also das ist ein wichtiger Punkt, von dem sich sehr vieles verstehen lässt. Ne? Aber ein ganz großes Thema natürlich auch im Humanismus, also mit Bildung ganz stark verwoben, aber auch ein theoretisches Thema dann, Sprache, ne? Die Sprache. Also das kommt von dieser Bildungsidee her und von der Rezeptionsanstrengung her natürlich. Das sind Sachen, die man theoretisch fassen kann. Und die auch eine philosophische Bedeutung haben. Also ich habe da in meiner alten Vorlesung da ein Zitat gefunden von Paul Oskar Christella, das ist so ein wirklich sehr bedeutender Historiker der Renaissance gewesen. Wenigstens in seinem Ursprung und in seinen typischen Vertretern möchte ich daher den Renaissance-Humanismus als eine breit angelegte kulturelle und literarische Bewegung verstehen, die im Grund keine philosophische war, aber bedeutende Auswirkungen und Konsequenzen für die Philosophie hatte. Also, und da bewegt man sich eben mit solchen Überlegungen über diese Verweltlichungstendenz oder eben die Reflexionen über die Sprache genau an so einer Schwelle, ne, zwischen so einer Bildungsbewegung und Philosophie. Ich sage ein ganz kleines bisschen was zu diesem Thema des Fächerkanons, weil das etwas ist, was in der Vorlesung eine Kontinuität herstellt zu den Überlegungen, mit denen wir da begonnen haben in Bezug auf die karolingische Zeit und so weiter, weil das ja auch ein durchlaufendes Thema in meiner Vorlesung war. Was sind die sogenannten Studia Humanitatis? Nicht? Das ist da ein Begriff, unter dem das zusammengehalten wird. Also da findet man sowas wie, obligatorisch muss man eine Kompetenz haben in Grammatik, Rhetorik. Jetzt glauben wir schon, wir hören wieder die 7 freien Künste, nicht? Aber da gibt es eben Änderungen, das basiert auf diesem System. Also die 7 freien Künste sind auch was, wo Sie was dazu sagen können sollten. Also Sie müssen da nicht 7 aufziehen können, aber Sie müssen auf die Frage, was sind die 7 freien Künste, irgendwas Vernünftiges hinschreiben, was eine relativ hohe Partialdeckung mit dem aufweist, wie es wirklich ist. Und Also da ist auch aber nur eine Partialdeckung, Rhetorik und Grammatik, aber dann kommen schon Sachen, die sich in dem System der sieben freien Künste nicht finden. Ganz, ganz wichtig, Poesie, Geschichte, Moralphilosophie. Also Moralphilosophie, Geschichte, das haben Sie schon erkennen können die ganze Zeit, das ist ein wesentlicher Bildungsinhalt und Poesie. Und in allen diesen Fächern geht es aber nicht nur um ein Wissen, sondern immer genauso um ein Können. Es geht nicht nur darum, dass man weiß, wie die römischen Elegien zu verstehen sind. Es geht darum, dass man selber sowas schreiben kann. Ja, wenn sich die treffen, dass man sagt, dass einer sagen kann, ich habe was mitgebracht, ich habe was geschrieben. So, dass man das auch selber kann. Und dass man vielleicht etwas schreiben kann, was nicht nur eine Imitation ist. Ne? Ein anderer Begriff, unter dem das alles zusammengefasst ist und der funktioniert auch heute noch in romanischen Ländern und auch also bei uns eben nicht in demselben Maß, ist der Begriff der Littere. Die Littere. Ne? Also die Littere, das sind diese Studien, die Studia Humanitatis, die literarische Bildung oder die literarische Kompetenz. Die literarische Kompetenz besteht nicht nur darin, dass man ohne allzu viele Fehler Latein schreiben kann, sondern die Kompetenz in den Literen besteht darin, dass man das alles kann. Das ist schon sehr wichtig, also dass man eben nicht eine Einseitigkeit nur entwickelt hat. Also man ist nicht ein Literat, ein Kompetenter in den Litere, allein dadurch, dass man die Geschichte des perikleischen Athens auswendig kann. Der entscheidende Punkt ist, dass man eben imstande sein muss, so eine Rede zu halten, wie man sich vorstellt, dass die damals gehalten worden sind, dass man das unter einem moralphilosophischen Gesichtspunkt betrachten und verstehen kann und so weiter. Ja, das ist die Sache, um die es geht, diese Vielseitigkeit, Allseitigkeit. Und die Litere, diese Kompetenzen sind von den Humanisten betrachtet worden als sowohl Ziel, aber auch Voraussetzung von Bildung, und zwar in dem Sinn, dass jede Art von Bildung und spezialisierter Kompetenz sozusagen auf diesem Sockel aufruhen sollte. Also ein Architekt, was soll ein Architekt, bei dem Alberti heißt es, glaube ich, am Anfang in der Einleitung über seine Bücher über die Architektur, was muss ein Architekt können? Griechisch muss er können, er muss Grammatik und Rhetorik beherrschen, er muss historische Kenntnisse haben, alle diese Sachen, das alles. Und ganz, da haben Sie halbe Seiten gelesen, dann kommt er drauf, dass er was von Geometrie verstehen soll. Ja? Aber das ist das Buch über Architektur. Und nachdem, das ist ganz wichtig, dass die Kompetenz in den Litere sozusagen nicht nur eine ist, die man erwerben soll, sondern die vor allem für alles andere, was man erwirbt, eine wesentliche Voraussetzung darstellt. Natürlich gibt es ein Bewusstsein davon, dass sehr, sehr viel nützliches Wissen in anderen Bereichen liegt, in ganz anderen Bereichen. Aber dieses Wissen wird man effizienter nutzen und schneller erlernen können, wenn man die humanistische Einstellung und Bildung hat. In einer gewissen Weise kann man sogar sagen, aber das ist schon eine Zuspitzung, aber das ist nicht eine Zuspitzung, die damals niemand vertreten hätte, aber es ist eine Zuspitzung, dass jede Art von Bildung ihre Erfüllung in der literarischen Form findet. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das hat auch durchaus konkrete Aspekte. Also nämlich, dass jede Art von Bildung ihre Erfüllung oder jede Art von Kompetenz, ihre letztliche Erfüllung in der literarischen Form findet, heißt natürlich auch, dass sie ihre letzte Erfüllung im Ruhm findet. Also dass sozusagen das I-Tipferl auf einer erfolgreichen Karriere, das I-Tipferl ist immer der Ruhm. Und woraus besteht der Ruhm? Ja, man kann keinen Ruhm erwerben, wenn es nicht jemanden gibt, der einen rühmt. Und diese Kompetenz, rühmen zu können, das haben die Humanisten. Versteht ihr? Das geht nicht ohne Sprache. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, diese Renaissance-Vorstellung von dem, was der Ruhm eigentlich ist. Der Ruhm ist für diese Leute was Wichtiges und Essentielles. Der Ruhm des Individuums, der Ruhm der Familie. Also eben nicht nur die Ehre, sondern der Ruhm. Der Ruhm braucht, um sozusagen mehr zu sein als die Ehre, die ja darin bestehen kann, dass alle anderen auf die Knie fallen, wenn er vorbeigeht oder sozusagen ihr Schutzgeld entrichten oder so. Aber also darin kann die, aber der Ruhm ist sozusagen noch was extra, der muss ja extra existieren können, der überdauert auch in einer bestimmten Weise. Warum kann er überdauern? Weil er eine literarische Schöpfung letztlich ist. Das sind sehr, 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 sehr wichtige Dinge. Die literarische Gestalt als Veredelung sozusagen eines Werks oder einer Kompetenz. Jetzt erzähle ich Ihnen noch ganz kurz ein bisschen was ich herausgenommen habe aus meiner alten Vorlesung über Renaissance-Philosophie. Da sind das vor allem, glaube ich, die Vorlesungen 6, 7 und 8 in dieser alten Vorlesung, die sich mit dem Humanismus beschäftigen. Über die Sprache. Das ist nur so ein bisschen nicht systematisch, grundsätzlich. Dort finden Sie in dieser Vorlesung auch ein bisschen was Grundsätzlicheres, aber jetzt etwas, was sozusagen ein bisschen konkreter ist und aber doch einen Eindruck geben soll. Die Sprache als das höchst entwickelte, biegsamste und subtilste Mittel von Ausdruck überhaupt. Also Sie können das auch eben, das gibt es natürlich eben im 15. Jahrhundert und dann auch noch im 16. Jahrhundert, diese Diskussionen über das Verhältnis von zum Beispiel Rhetorik und Malerei. Nicht? Also wie hoch kann der Grad des Rhetorischen in der Malerei sein? Also wie viel sozusagen von Wissen in den Litere kann der Maler dem oder soll der Maler dem Betrachter zumuten, damit er das Bild überhaupt kapieren kann? Das sind sehr wesentliche Diskussionen, die da geführt worden sind. Und wo es eben eine Richtung gibt, für die ganz klar sozusagen alles immer im Literarischen terminiert. Also Leonardo da Vinci ist zum Beispiel dann eine Figur, die für eine gewisse Gegenbewegung dagegen steht. Also die sozusagen die Malerei, der hat die Malerei sozusagen auch an anderen Maßstäben misst und sozusagen eine Vorstellung von der Malerei oder von der bildenden Kunst, dass einer Wissenschaft hat, die sich nicht ganz oder einer wissenschaftlichen Tätigkeit hat, die eben nicht in dem rhetorisch-literarischen allein aufgeht oder so. Aber dass man die Sprache überhaupt so als eine universale Instanz des Ausdrucks ansehen kann, also dass man der Ansicht sein kann, dass alles, was überhaupt Ausdruck von menschlicher Vorstellungskraft und so weiter ist, dass dann letztlich in Sprache wiedergegeben werden kann, also beschrieben und aber auch sozusagen ausagiert werden kann in der Sprache. Das ist eine Idee, die tatsächlich erst in der Renaissance aufkommt. Also eine der ersten Stellen, die es gibt in der in der Literaturgeschichte, wo das wirklich ganz manifest wird, ist ein tolles, ist noch recht spät, nicht? Ein Shakespeare-Zitat. Also das ist ein, habe ich mir damals rausgeschrieben, aus Troilus und Cressida, ein Zitat, das ist, das würden wir lesen da heute so drüber hin, aber da wird das Wort Sprache in einer Weise gebraucht, die vorher nicht möglich oder die vorher nicht vorgekommen ist. Es ist ein kurzer Satz. There's language in her eye, her cheek, her lip. Ja? Also man könnte sich das jetzt eher, ihre Miene spricht. Ne? Das ist dort aber eine abfällige Bemerkung über die Dame, ja? auf die es gemünzt ist. Ja? Das sollte nicht so sein. Es sollte nicht so sein, dass ihre... Das ist ja auch der Sinn des, oder ein ideologischer Sinn sozusagen des Schleiers. Ne? Aber dass man das nicht, dass da nicht sozusagen etwas sichtbar wird, wo sie es, die Dame züchtig genug ist, es nicht zu sagen, aber dann es eh überflüssig wäre, wenn sie es sagt, wenn man es ja lesen kann in ihrem Gesicht. Ne? Das ist ein Beispiel dafür, wie der Begriff der Sprache so gebraucht wird. Allerdings ist es ein sehr spezielles und mit einem Witz versehenes Beispiel, dass es sozusagen alles, was Ausdruck ist, aufnehmen kann. Ne? Was Ausdruck überhaupt ist, aufnehmen kann. Aber was ganz, ganz wichtig ist, also das Zentrum dieser, wie kann man sagen, Sprachphilosophie, sagen wir jetzt mal, Sprachphilosophie der Renaissance oder des Humanismus. Das Zentrum ist natürlich das Verhältnis von Sprache und Geist. Also dass Sprache sozusagen sowas ist, heute würden wir sagen, naturalisierter Geist. Also es gibt eben da in dieser Periode oder vor allem gegen Ende des 16. Jahrhunderts dann wirklich Philosophen, die sind schon, würde man heute sagen, so kleine Wittgensteinianer, das Denken oder Geist immer an die Sprache gebunden ist. Und zwar kommunikativer Geist. Das ist schon bei Petrarca ein ganz wichtiger Punkt, dass an der Sprache die gemeinschaftsbildende Funktion so wichtig ist. Und in der Reflexion auf die Sprache konnte man auch solche Diskussionen austragen, wie die, ob man eher ein kontemplatives oder ein aktives Leben wählen soll. Also ob man eher sich jetzt wirklich ganz den Litere widmen soll oder ob es nicht doch besser ist, sich mit dem Wissen und den Kompetenzen, die man hat, in den Dienst der Stadt zu stellen und Kanzler oder Deputy Chancellor oder sonst irgendwas zu werden. Die Sprache ist genau das, was die Bereiche des Öffentlichen und der Reflexion miteinander verbinden kann. Also ich glaube, das ist auch von Petrarca dieser Satz, wir müssen bestrebt sein, den Menschen, mit denen wir leben, zu helfen und niemand könnte in Zweifel stellen, dass wir ihren Seelen größten Nutzen zu bringen vermögen durch Worte. Und da sehen Sie auch, dass es da nicht nur um Rhetorik geht, nicht? Sondern da geht es sozusagen um Heil. Wenn demgegenüber auch die Zurückgezogenheit der Gelehrten gepriesen wird, dann muss das nicht ein Gegensatz sein, sondern dann kann durchaus auch daran gedacht sein, dass die Innerlichkeit des Menschen, wenn sie nur sprachlich bewusst gemacht wird, genau der Reichtum ist, den er mit der Gemeinschaft teilt. Also das, was man sich vorstellt, was man reflektiert, sich überlegt, in Sprache zu fassen, das muss jeder sozusagen natürlich für sich und alleine tun, aber mit der Sprache kann er es sozusagen den anderen geben. Also es gibt eine Gedankenlinie, auf der ist eben Innerlichkeit nicht Weltflucht, sondern Weltgewinn. Und einsam wären die Menschen eher, kann man sagen, wenn sie diese Innerlichkeit nicht zur Verfügung hätten, wenn sie in einer leeren, nur äußerlichen Natur sich fänden. Also was da hervorgehoben wird an der Sprache, ist schon ungefähr das, was dann bei Hegel am Anfang des 19. Jahrhunderts objektiver Geist heißt. Ne? Das ist ein Geist, der sozusagen existiert, ne? Der reale, konkrete Ausdrucksformen hat. Ein kleines Textstück, das ist ungefähr 200 Jahre nach Petrarca. Die Natur selbst hat dem Menschen das Sprachvermögen gegeben, gewiss nicht, damit er mit sich selbst rede, sondern damit er sich der Sprache im Umgang mit anderen bediene. Und ihr seht, dass wir uns dieses Werkzeugs bedienen, um zu lehren, fragen, verhandeln, beraten, verbessern, um zu diskutieren, beurteilen, um die Regungen unserer Seele auszudrücken, um die Regungen unserer Seele auch wirklich zum Ausdruck zu bringen. Alles Mittel, wodurch die Menschen sich vereinigen und lieben können. Man kann keine Wissenschaft empfangen, wenn sie nicht von anderen gelehrt wird. Also das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt nehme ich da eben noch eine ganz bestimmte Sache heraus, die aus diesem Komplex einen Begriff oder eine Sache, die ganz, ganz besonders charakteristisch ist für diesen Zusammenhang von Reflexion auf die Sprache und Kultur des Sprechens im Humanismus. Und das ist eben der Begriff des Dialogs. Dialog ist ein ganz, ganz ganz wichtiger Begriff. Das ist nicht ein Begriff, den wir in diese Periode oder in diese Literatur hineinprojizieren, sondern das ist für die Humanisten ein ganz wichtiger und zentraler Begriff und eine Form. Der Dialog ist eine ganze Menge von verschiedenen Sachen zugleich. Er ist eine Art von Lebensform, er ist eine literarische Form und er ist auch ein Problem. Eine Sache, über die man diskutiert. Und zwar natürlich vorzüglich genau in der Form, die er auch ist. Also der Dialog ist etwas Selbstverständliches für die Leute. Er ist eine Lebensform. Er ist eine literarische Form. Es ist eine Art, wie man schreiben kann. Und er ist auch ein Problem. Er ist oft die Form, in der er selbst als Thema auftaucht. Aber auch noch als bloße Form hat er gewisse inhaltliche, wie soll man sagen, Tendenzen oder so. Zum Beispiel, was ich da gerade vorgelesen habe, von diesem Typen, der Guazzo heißt, der Stefano Guazzo, dass die Innerlichkeit der Kontemplation oder der Reflexion unterschieden werden kann von dem Sozialen, dass man das in einer bestimmten Sicht einander entgegenhalten kann, dass aber zugleich beide Pole miteinander vermittelt gesehen werden. Zum Beispiel durch die Sprache, in der das Innere sich ausdrückt. Nicht? Indem wir die Sprache haben, haben wir quasi auch eine Verpflichtung, die Vorgänge in unserer Seele zum Ausdruck zu bringen. Das Gegensätzliche als gegensätzlich und zugleich als Einheit oder zumindest nebeneinander bestehend denken. Also die Verinnerlichung, den Rückzug in das Innere, die innere Reflexion als gegensätzlich zu der Kommunikation, aber zugleich das, was sich entgegengesetzt ist, als das anzusehen, dessen Interaktion oder dessen Vereinigung den größten Nutzen bringt. Zwei Sachen, die sich schon sehr ähnlich sind, miteinander zusammenzuführen, bringt nicht so einen hohen Gewinn, wie sozusagen die Einheit herzustellen zwischen dem, was eine große Spannung hat. Das selber, dieser Gedanke selber, den ich jetzt ausgesprochen habe, der hat einen eigenen Namen, der in vielen, vielen Bereichen, in ganz anderen Bereichen eine Rolle spielt und auch so ein zentrales Motiv, fast emblematisch ist, Concordia Discourse. Nicht? Concordia Discors, also uneinige Einigkeit, nicht? Oder Einigkeit im Uneinigen. Das ist so ein großes Motto, das ist auch etwas, was sich viele Gelehrte oder Intellektuelle als Lebensmotto sozusagen gegeben haben. Die Concordia Discors, das spielt natürlich eine enorme Rolle in der Religionsphilosophie oder in den Religionsstreitereien. Ne? Der Dialog ist nicht bloß ein Mittel, ein Durchgangsstadium auf dem Weg zu einer Entscheidung von Alternativen. Oft ist der Dialog selbst gerade das, was über die strittige Sache gesagt werden kann oder was das letzte Wort in der Sache ist. Oder was das richtige Wort, sagen wir vielleicht besser, in der Sache ist, weil er eben im Grunde eigentlich nie ein letztes Wort ist, der Dialog, sondern etwas ist, was weitergeht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und nur von dem Punkt aus kann man die Struktur mancher sehr raffiniert aufgebauter Dialoge verstehen, wo man sonst irgendwie denkt, was ist jetzt eigentlich los? Na und, wie ist das jetzt ausgegangen? Gar nicht. Die Vorstellung, es müsste irgendwie so oder so ausgehen, ist dem nicht angemessen, was da geplant war. Weil eben diese Möglichkeit im Dialog sozusagen das Verschiedene, das Gegensätzliche in einer Einheit zu halten, das ist, was angestrebt war. Ja? Und da gibt es also wirklich ganz große Kunstwerke, die man nur unter dieser Prämisse überhaupt verstehen kann. Sonst glaubt man, der Autor leidet an Argumentationsschwäche oder sonst irgendwas. Ne? Im Gegenteil, hat er nicht, sondern hat sozusagen alle Seiten, die es gibt, möglichst genau, möglichst raffiniert, manchmal möglichst lustig. Ich werde Ihnen da ein kleines Beispiel noch bringen, zu Wort kommen lassen. Um die Wahrheit der Sache sich gegenwärtig zu machen, um die Wahrheit einer strittigen Sache sich gegenwärtig zu machen, müssen die Menschen sich nicht einer abstrakten Wirklichkeit anpassen, sondern sie müssen sich nur ausbilden und vervollkommnen. Sie müssen nur ausbilden und vervollkommnen, was ihre eigenen Anlagen sind. Und vor allem eben die Fähigkeit des Sprechens, die Fähigkeit, in einen Dialog zu treten. Die Menschen als sprachliche Wesen haben eine Macht über die Wahrheit. Also das ist natürlich, sind das Motive, die zum Teil so auf vorsokratische Philosophien zurückverweisen und die sozusagen gegen so Transzendenzgedanken gerichtet sind, also die man von diesem Grundmotiv der Verweltlichung sehr stark auch verstehen kann. Dass der Mensch in der Sprache eine Macht anstreben kann, also dass in der Fähigkeit des Sprechens eine Macht liegen kann, eventuell sogar eine Macht über die Wahrheit, das ist aber jetzt mehr oder weniger schon eine Definition von Rhetorik. Und natürlich ist es auch so, dass diese Bestimmung oder diese Auffassung des Geistes als Sprache eine Spitze hat gegen die Vorstellung des Geistes als eine bloße Intellectio, als eine nicht ausdrückbare sozusagen Fähigkeit der Einsicht oder eine Fähigkeit der nicht ausdrückbaren Einsicht. Und das steht, dieser Gedanke steht im Hintergrund von vielen Dialogen, die sich mit einem ganz bestimmten Thema beschäftigt haben. Und das ist natürlich auch ein Fall von hoher Selbstreflexivität, nämlich mit dem Verhältnis von Rhetorik und Philosophie. Also viele von den großen Dialogen, die entweder als einzelne Texte geschrieben worden sind oder die tatsächlich in der Form eines Briefwechsels ursprünglich existiert haben, aber diese Briefwechsel sind dann von den Autoren auch schon wieder herausgegeben worden und abgeschrieben worden. Ein besonders beliebtes Thema war da eben das Verhältnis von Rhetorik und Philosophie. Und da weise ich Sie jetzt auf ein Beispiel hin. Sie müssen das selber lesen oder etwas darüber lesen oder von mir aus auch nicht. Aber wenn Sie es nicht selber lesen, dann, also wenn man sich das genauer anschaut, dann hat man schon noch was davon. wenn das das Thema eines Dialogs wird, dann würde man ja als erstes sagen, dass der Ausgang vorherbestimmt ist, dass das eine Sache ist, wo die Philosophie nicht gewinnen kann. Ne? Dass wenn in einem Dialog sozusagen über die Frage von Philosophie und Rhetorik entschieden werden soll, über den Vorzug von Philosophie und Rhetorik entschieden werden soll, dass das dann natürlich ein Heimspiel für die Rhetorik ist. Und jemand könnte dann sagen, naja, machen wir das aber mal andersherum und lassen wir die Rhetorik gegen die Philosophie nicht in einem Dialog antreten, sondern es müsste dann, damit das gerecht wird, sozusagen eine komplementäre Veranstaltung, ein Auswärtsspiel, sagt man heute, geben, wo die Rhetorik in einer rationalen Reflexion antreten muss oder von mir aus in einer Meditation antreten muss, in einer Meditation über das Verhältnis von Rhetorik und Philosophie. Aber der Witz, das haben wir ja schon in viel früheren Stadien unserer Geschichte ein paar Mal gesehen und besprochen, ist, dass es sich wirklich um so etwas, dass es sich wirklich um einen, darum geht sozusagen, dass beide Parteien einen universalen Anspruch stellen. Und wer einen universalen Anspruch stellt, der müsste eigentlich per Definition auch ein Auswärtsspiel gewinnen können. Also einen universalen Anspruch zu stellen, heißt ja nicht nur unter den eigenen Voraussetzungen jeden anderen in die Schranken weisen zu können, sondern heißt vor allem auch, wenn wir schon so sportlich denken, unter allen Voraussetzungen, die überhaupt sinnvolle Voraussetzungen sind, gewinnen zu können. Das ist jetzt noch ein Zitat aus dem Christeller, dass sich der Rhetoriker seiner Verständnis über alles redet und schreibt und der Philosoph versucht, über alles nachzudenken, sind beide von jeher als Rivalen aufgetreten in dem Anspruch, den Geist universal zu bilden. Eine Rivalität, die sich schon in Platos Polemik gegen die Sophisten manifestiert, in den folgenden Jahrhunderten der griechischen Antike mit den konkurrierenden Schulen der Philosophen und Rhetoriker bestehen geblieben ist, bei den Römern und im frühen Mittelalter ein bisschen vergessen, weil bei ihnen eine starke rhetorische, aber keine philosophische Tradition vorhanden war. Sie erinnern sich, wie ich gesagt habe, die juristischen Kontinuitäten, die Kontinuitäten sozusagen eines Rechtswesens erhalten rhetorische Tugenden aufrecht, aber für die Philosophie gibt es nicht so ohne weiteres was Vergleichbares. Die frühen Ansätze, die ganz frühen Ansätze zu einer Rezeption antiker Philosophie bei Alcuin, Karl dem Großen und so, die orientieren sich ja doch sehr noch an den sieben freien Künsten und so weiter. Da sagt er aber, eine Rivalität zwischen Rhetorik und Philosophie kommt dann wieder in verschiedenen Formen im Hochmittelalter mit dem Aufschwung der philosophischen Studien auf. Also wo die Philosophie durch die umfassendere Aristoteles-Rezeption ein neues Selbstbewusstsein gewinnt, da ist dann wieder eine lebendige Konkurrenz vorhanden und besonders in der Renaissance als humanistische Gelehrsamkeit mit der scholastischen Tradition des Aristotelismus zu konkurrieren beginnt. Und eines der berühmtesten Beispiele, die es da gibt, also wirklich ein ganz, ganz berühmtes Musterstück, ist eine Korrespondenz zwischen dem Pico della Mirandola, den wir schon mit dieser Rede über die Würde des Menschen gehabt haben, also das ist so Ende 15. Jahrhundert, nicht? Die große Zeit der Medici in Florenz, und Ermolao Barbaro. Na, das ist natürlich sehr lustig, dass der Barbaro heißt der eine Partner. Das ist ein Dialog in Briefen und es beginnt mit einem Brief von Barbaro an Pico, in dem der Barbaro die scholastische Philosophie als Barbarei verhöhnt. Also da gibt es viele Muster davon, ich lese Ihnen dann auch nochmal was vor. Da, ich glaube, ein Zitat, das wäre ein schöner Abschluss dieser Vorlesung über das Verhältnis von Renaissance und Mittelalter. Aber Jetzt ist noch dieser Pico von Mirandola, das ist ein Typ gewesen, der ein unglaubliches Wunderkind und ein Gelehrter war, der ist, glaube ich, nur 31 Jahre alt geworden und hat was der Teufel alles, alle Sprachen, Hebräisch und Griechisch und was ich was alles kennen. Und der hat ursprünglich tatsächlich eine traditionelle scholastisch-philosophische Bildung gehabt. Also der hat sich da ausgekannt in dem, was der andere verhöhnt. Aber er war natürlich selber, das haben Sie ja gehört in dieser Rede, ein Humanist. Aber der hat sozusagen, wie er mit den Florentiner Platonikern in Verbindung gekommen ist, sozusagen sich neu adaptiert und vorher eben eine Kompetenz so quasi als mittelalterlicher Philosoph gehabt. Also der war der richtige Adressat für sowas, ne? Der hat sozusagen für diesen Brief. Und der hat darauf auf eine sehr pfiffige Weise geantwortet. Er hat also seinen Antwortbrief damit begonnen, dass er gesagt hat, er versteht schon, was der andere meint und er schämt sich für seine Vergangenheit, sagt er. Das ist furchtbar, dass sich das nicht rückgängig gemacht, dass er sich in seiner Jugend so lang mit einer so hässlichen Sache abgegeben hat. Und ganz toll hingegen und wirklich super ist der Stil, in dem der Herr Barbaro ihm geschrieben hat. Das ist etwas wirklich Schönes im Unterschied zu diesen aristotelischen Herumgequäle mit Begriffen und so. Das Blöde bei diesen barbarischen Philosophen ist nur, dass man so schwer einschätzen kann, was die Sache, mit der sie sich beschäftigen oder die sie rüberbringen wollen, wirklich wert ist. Weil sie ja selber eben wegen ihrer barbarischen Ausdrucksweise nicht imstande sind, etwas Effektives sozusagen zu ihrer eigenen Verteidigung vorzubringen. Genauer gesagt, das Problem bei denen ist, dass die etwas gar nicht wollen, was wir die ganze Zeit wollen, sagt er. Nämlich, die wollen ja gar nicht Reklame machen für ihre Sache. Wir wollen ja dadurch, dass wir schön schreiben, eben für das, was wir sagen wollen, werben. Aber das wollten die gar nicht. Denen geht es nur um die Sache, so wie sie an sich selbst ist. Und während in der Rhetorik der den größten Eindruck macht, der die Sachen ineinander übergehen und verkehren kann, der eben den schwächeren Logos zum stärkeren machen kann, der übertreibt und Erstaunen hervorruft und es in der Rhetorik also immer um die Sprache geht, so, sagt er, geht es in der Philosophie um das Herz. Und da kriegt dann in seinem Brief die Sache schon langsam sozusagen ein bisschen eine Tendenz zugunsten der Philosophen. Denn, sagt er, ohne Sprache, eventuell in der Einsamkeit eines Eremitendaseins, kann man noch leben, aber ohne Herz nicht. Non est humanus, qui sit insolens politioris literature, non est homo, qui sit expers philosophiae. Also ohne die Litere ist man nicht human oder kein Humanist, aber ohne Philosophie ist man kein Mensch. Ne? Am Schluss sagt Pico dann, natürlich darf man nicht annehmen, dass das, was er da jetzt gesagt hat, auch wirklich seine Meinung sei. Er hat ja nur versucht, die Sache mal aus der Perspektive dieser Barbaren zu sehen, deren Existenz als solche man ja nicht leugnen kann. Es ist ein Fehler der rhetorischen Humanisten, wenn sie über lauter philologischen Feinheiten und stilistischen Subtilitäten in die Gefahr geraten, nicht mehr zu sehen, was in der Wirklichkeit los ist. Also, der lässt das dann am Schluss so eben wirklich unentschieden, mehr oder weniger. Er sagt, ja, also das spricht eigentlich für die, aber natürlich ist das nicht meine Meinung, was ich gesagt habe. Ich war auch mal so einer, jetzt schäme ich mich dafür und so weiter. Und dann bringt er da so inhaltlich eigentlich nichts anderes als diesen Gegensatz, nicht, von Homo und Humanitas. Darauf hat der Barbaro jetzt wieder zurückgeschrieben. Er sagt, lieber Herr Pico, lieber Herr von Mirandola, ich habe Ihren Brief mit meinen Freunden diskutiert. Also das ist schon mal sehr wichtig, dass er ihn nicht allein sozusagen gelesen hat, sondern dass er ihn dort hingegeben hat, wo er hingehört, in ein Diskussionsforum, weil alles gehört in ein Diskussionsforum. Ne? Ich habe Ihren Brief mit meinen Freunden diskutiert und da waren auch solche Scholastiker dabei. Manche von denen haben sich gefreut, dass sie jetzt gegen mich so eine gute und beredte Verteidigung gefunden haben, weil ich habe die Leute ja immer geschimpft. Und jetzt haben sie sich gefreut, dass von dem großen Pico ein Brief gekommen ist, der ein bisschen was für sie sagt. Aber es hat unter denen auch einige gegeben, die waren gar nicht zufrieden damit, dass sie auf diese Weise Recht bekommen sollen. Also der hat genau verstanden, was der andere sozusagen gemeint hat. Die wollten das ja gar nicht, dass sie auf diese Weise Recht bekommen. Diese, die auf die rhetorische Art nicht Recht bekommen wollten, sind aber vielleicht gerade die, die ihnen, Herr von Mirandola, besonders Recht geben in ihrer Sache. Also die wollen nicht nur nicht Recht bekommen, sie wollen vor allem das Recht nicht haben, das sie ihnen geben. Die Frage ist nur, ob jemand, dem in der Sache Recht gegeben wird, nicht schon allein deswegen als ein Überläufer zu den Barbaren anzusehen ist. Und da meint er jetzt seinen Briefpartner. Du hast dich da zwischen zwei Stühle gesetzt, sagt er ihm. Und im Prinzip ist doch klar, dass jemand deine Sache gut kann und sie außerdem noch schön darstellen kann, besser ist als jemand, der sie nur gut kann. Aber gerade bei der Philosophie könnte natürlich ein Sonderfall vorliegen. Und das ist dann so eine Sache, wo ganz, 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 ganz wichtig ist, dass man diese Idee des Schwebens und des Hängen, das geht nicht aus. Ne? Das bleibt dann so. So hört es dann auf. Ne? Und die könnten sie noch fünfmal hin und her schreiben. Ne? Und dann würde die Sache vielleicht noch ein bisschen lustiger oder man käme noch auf ein paar Pointen und Subtilitäten, wie sich die sozusagen gegenseitig sozusagen untergriffig da behandeln können. Aber der Witz an dem Ganzen ist, dass es eben in dieser Form des Dialogs sozusagen ein Medium oder eine Atmosphäre oder was darstellt, die als solche die Botschaft ist. Nicht? Das bleibt so. Also da kommt nicht raus die Antwort. Man kann für die und für die, es ist irgendwie, bleibt klar, wir sind eigentlich Humanisten oder so, aber weil wir Humanisten sind, müssen wir auch, und da denken Sie zurück an meine Idee mit dem, dass das eine expansive Ideologie ist. Nicht? Wir als Humanisten können auch die verstehen, die von sich aus, von uns gar nicht verstanden werden wollen. Das sind die unter meinen barbarischen Freunden, die gar nicht Recht bekommen wollen von ihnen, weil sie darauf beharren wollen, dass nur das zählt, was im Herzen ist. Jetzt lese ich Ihnen noch, da ist nicht einmal ein Kompromiss, nicht? Also es geht auch nicht darum, dass da ein Kompromiss ist. Also in der Concordia ist die Diskonkordia noch immer da. Ja? Also das lebt sozusagen als Spannung. Jetzt lese ich Ihnen am Schluss noch eine ganz kleine Stelle vor von Leonardo Bruni. Das ist dieser Typ, den wir voriges Mal erzählt haben, der vor allem in der Geschichte, der einer der größten Humanisten überhaupt war und der in der Geschichte der Philosophie so als Plato-Übersetzer vor dem Marsilio Ficino so eine große Rolle gespielt hat, habe ich gesagt. Das lese ich Ihnen jetzt vor, sozusagen. Also nicht ernst gemeint, sondern als ein mögliches Emblem über den Titel seiner Vorlesung. Mittelalter und frühe Neuzeit. Aus der Perspektive derer, die in dieser Reihenfolge letztlich doch später kommen. Ich kann diese hochberühmten Philosophen, die das lehren, was sie selbst nicht wissen, nicht genug bewundern. Wie haben sie Philosophie lernen können, wenn sie die Literatur nicht kennen? Beim Sprechen machen sie mehr grammatikalische Fehler als Worte. Ich würde ihnen lieber beim Schnarchen als beim Reden zuhören. Fragt man sie aber, auf wessen Autorität und Lehre sie sich mit ihrer so berühmten Weisheit stützen, dann sagen sie, auf die des Philosophen. Und damit meinen sie Aristoteles. Und wenn Sie etwas beweisen wollen, dann holen Sie aus diesen Büchern, von denen Sie sagen, sie seien von Aristoteles, die sind nämlich keine Philologen. Ne? Also die sagen nicht einmal zu Recht, dass diese Bücher von Aristoteles, das ist ein großer Punkt. Ne? Behauptungen hervor, lauter schroffe, unpassende und verworrene Worte, die jedes Ohr ermüden und belästigen können. Also so wie diese schroffen und unpassenden Worte wie Prädikabilien, Proprium, Genus und diese ganzen Sachen, ne? Die Sie natürlich auch alle lernen müssen. Also da bin ich jetzt eigentlich am Schluss meiner Sache. In meiner alten Vorlesung finden Sie einiges über dieses Thema der Magie. Ich sage dazu jetzt nur 2 Minuten, aber so, weil es doch wert ist, angesprochen zu sein. Magie ist eine, Magie zu definieren, ist sehr, sehr schwierig. Es ist eine furchtbare Frage, sozusagen auf allgemeine Weise zu sagen, was ist Magie? Viel besser als so einen, der beste Versuch ist sicher der von Freud. Magie ist die Vorstellung oder der Wunsch von der Allmacht der Gedanken. Ne? Aber viel besser als irgendeine Antwort zu geben und auch viel besser als diese Antwort von Sigmund Freud ist sicher, sich zu fragen, auf welche Arten und Weisen, in wie vielen verschiedenen Perspektiven kann man sich damit auseinandersetzen? Wo überall ist es ein Thema und was sind unsere Zugänge dazu? In der Kulturanthropologie, in der Religionsphilosophie, aber auch solche Fragen wie einfach in der neueren Kulturgeschichte, wo verlaufen da die Grenzen, wie bilden sich die Grenzen zwischen Magie und, was weiß ich, Zauberei, dem, was man heute einen Magician nennt, das ist ein Zauberkünstler, was hat der zu tun mit der Vorstellung eines Magiers in irgendeiner indianischen Kultur oder eben dem, was man in der Renaissance einen Magier genannt hat. Das ist nämlich das Interessante und darum wird es das, warum und wie ist es möglich, dass Menschen in dieser Periode sozusagen sich als Magier verstanden haben und eindeutig wissenschaftliche, religiöse, theologische, philosophische Inhalte unter dem Titel der Magie kultiviert haben. Und da gibt es eben seit langem eine Tradition, die eben diese sogenannte Renaissance-Magie als ganz was Eigenes, als sozusagen eine wesentlich subtilere und ganz andere Art von Magie betrachtet, als alles, was vorher war und vor allem als alles, was dann im Niedergang im 17. Jahrhundert sozusagen zu diesen schmutzigen, okkulten Geheimwissenschaften geworden ist. Und da kann man sehr, sehr interessante Sachen studieren, wie eben gewisse Ansätze der platonischen und vor allem neuplatonischen Philosophie zusammen mit theologischen Inhalten aus der jüdischen, aber auch aus der christlichen Religion, dass so ein Amalgam gebildet haben. Das ist eine Sache, womit man sich auch vor allem auseinandersetzen muss, in Zusammenhängen der Wissenschaftsgeschichte. Welche Rolle sozusagen die Magie von der Zeit, was weiß ich, des mittleren 15. Jahrhunderts bis zu Paracelsus oder so, in der Entwicklung der modernen Wissenschaftsauffassung spielt. Das ist ein ganz großes Thema in der Wissenschaftsgeschichte. Und an der Verbindung kann man sozusagen etwas fassen, was sozusagen in der Mitte steht, zwischen dieser sozusagen philosophischen Magie einerseits und dem, was man heute als praktische Magie, Heilmagie und so weiter, was da vermitteln kann. Nämlich, dass es um eine Sache auf jeden Fall geht, aber das ist natürlich ein sehr allgemeines Wort, um die Erweiterung des Machbaren. Also um das, was machbar ist, sozusagen so weit wie möglich auszudehnen, um so vieles wie möglich in das, was von uns machbar ist, hineinzunehmen. Und da können Sie, wenn Sie sich jetzt erinnern, was ich in der letzten Stunde, glaube ich, war das über den Galilei erzählt habe und auch schon in der vorletzten Stunde über diesen wichtigen Punkt mit der Mathematisierung der Naturwissenschaften und mit der Mathematisierung der Physik und dieser Idee, dass in der Natur selber sozusagen geometrische oder mathematische Beziehungen gelesen werden müssen, die aber in dieser Natur ja eigentlich gar nicht da sind. Und da, an diesem Punkt, da haben Sie etwas, was typisch ist für das magische Denken eigentlich. Also, wenn es mir nicht von selber entgegenspringt, dann denke ich es mir dort hinein und es wird dann vielleicht auch so sein, wie ich es mir hineindenke. Und da liegt aber auch, drum gibt es da sehr, sehr viele sehr schwer zu entschlüsselnde oder auseinanderzulegende Beziehungen oder Überlappungsbereiche zwischen dieser Idee einer Mathematisierung der Naturwissenschaft und zum Beispiel der sogenannten Astralmagie, also den astrologischen Spekulationen. Dieses Herunterholen der Mathematik vom Himmel auf die Erde, ne? Bei Kopernikus ist die Astronomie noch eine mathematische Disziplin, die Physik aber nicht. Ne? Also dieses Herunterholen der Mathematik, das ist nicht so ein einliniger Vorgang. Und der Hauptunterschied, also wie sich sozusagen das, was wir heute Naturwissenschaft oder Physik nennen, herausgearbeitet hat aus diesem breiteren Feld von Möglichkeiten, das ist eben diese Idee der dauernden Selbstkorrektur durch das Experiment. Also diese sozusagen eine ganz bestimmte Verknüpfung von sozusagen empirischer Kontrolle und sozusagen Fantasiedenken und Wunschdenken, ja, eine bestimmte Verknüpfung und sozusagen Abstimmung ist es, was die moderne Naturwissenschaft ausmacht. Und alle die, die diese Verknüpfung nicht geschafft haben, aber an demselben Ziel gearbeitet haben, sind auf eine von den zwei Seiten gefallen. Also sind entweder sozusagen Mathematiker geblieben, die einfach mit der Mathematik die Astrologie mit heruntergeholt haben auf die Erde. Ja? Oder sie sind auf die empiristische Seite gefallen. Da kann man, also ein Philosoph, der auf die empiristische Seite quasi gefallen ist und sozusagen das Experimentelle ohne eine vernünftige Konzeption von Mathematisierung zusammen ist einer der bedeutendsten Figuren in der Geschichte der neuzeitlichen Magie, eine prägende Figur, Agrippa von Nettesheim gewesen. Zwei Sachen sage ich Ihnen noch, die hängen sehr stark miteinander zusammen. Wenn man einschätzen will, was diese frühneuzeitliche Magie eigentlich ausmacht, dann muss man das, oder kann man das bis zu einem sehr hohen Grad von daher verstehen, wie sie sich selber sozusagen, wogegen sie sich selber abgegrenzt hat. Und da ist ganz wesentlich dieser Unterschied, den alle machen, zwischen weißer und schwarzer Magie. Also zwischen braver und böser Magie sozusagen. Und dieser Unterschied ist nicht leicht zu verstehen. Der ist nicht ganz trivial. Die Magier haben, also zu der Magie, zum Beispiel bei Agrippa von Nettesheim ist das wunderbar zu sehen, gehört auch so ein dreigeteiltes Weltbild. Ich habe Ihnen bei der Kopernikus-Diskussion gesagt, in Wirklichkeit haben wir es mit einem dreigeteilten Weltbild vor Galilei zu tun. Wir haben sozusagen die Erde hier, die sublunare Welt, dann haben wir die Welt der Sterne, die mathematischen Gesetzen gehorchen in ihrer Bewegung und dann gibt es noch etwas außerhalb von der Welt der Sterne, das ist die Welt des völlig unkörperlichen, nicht mathematisch, des reinen Geistes, des unbewegten Bewegers so quasi. Ne? Und so eine ähnliche Dreiteilung hat auch die Magie bei Agrippa von Nettesheim und schon vorher, nämlich es gibt eine Magia Naturalis, eine Magia Celestis, die Magia Celestis das ist die mathematische mit den Himmelsbewegungen und dann gibt es eine Magia Ceremonialis. Das ist die Magie, die uns zeigt, wie wir mit den reinen Geistern kommunizieren könnten. Die Magia Ceremonialis, die stellt sozusagen so einen quasi-theologischen Anspruch, ne, und ist aber im Inhalt hauptsächlich eine Theorie der Zeichen. klarerweise. Nicht? Das ist eine Theorie der Zeichen, wie man sozusagen mit denen, mit den göttlichen Wesen, mit den Engeln und so weiter verkehren und wie man die eventuell beeinflussen kann. Und jetzt ist der springende Punkt der, man kann in einer gewissen Weise sagen, je weiter unten man ist, umso schmutziger ist die Angelegenheit. Nicht? Weiter ganz unten, da hat man es mit den Kräutern zu tun, was ich, mit Hasennieren, die irgendwo vergraben werden und dann zu einem Brei verrührt, wenn da gerade schwirrt man es rauf und dann wird man wieder gesund oder so. Das ist das, also das ist eine schmutzige Angelegenheit. Dann gibt es eine saubere, aber immerhin noch mühsame Angelegenheit, das ist das, was die Sterne betrifft und ganz oben ist alles nur mehr Licht, nicht? Jenseits. Ist alles nur mehr Licht und Geist. Aber diese Unterscheidung läuft genau entgegen der Unterscheidung zwischen weißer und schwarzer Magie. Warum? Das Gefährliche ist die Magie, der gefährliche Anteil in der ganzen Sache ist diese zeremonielle Magie. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, weil das in Konkurrenz zur Religion tritt. Also die wirklich verfolgt worden sind, waren nicht die, die das gemacht haben, was immer gemacht worden ist, die Heilkräuterkunde und sozusagen so Zeugs, was mit Folklore und Medizin und so, Verehrung von lokalen, was weiß ich, irregulären Baumstümpfen und solche Sachen. Ne? Und so. Das ist es nicht. Das ist nicht das Gefährliche. Das, was verfolgt worden ist, war sozusagen das ganz Saubere. Die geglaubt haben, sie können sozusagen mit den reinen Geistern sozusagen einen Verkehr aufbauen, dort, wo die Religion ein Monopol hat. Daher haben die immer gesagt, okay, du hast ein Buch geschrieben, da schreibst du, wenn man den Talisman so und so gestaltet und das draufschreibt, dann werden diese und jene Geister mir diese und jene Unterstützung bringen in der und jener politischen Angelegenheit. Sehr, sehr gut, und sag mir einmal, was ist eigentlich dein Kriterium dafür, was für einen Beweis kannst du mir vorlegen, dass das wirklich ein guter Geist ist, an den du dich da adressierst? Bring mir einen Beweis dafür, dass das nicht der Teufel ist. Und, so, und das war sozusagen die Frage, und, vor die sich die alle gestellt haben, und wo sozusagen zum Beispiel bei diesem Marsilio Ficino, so Ende 15. Jahrhundert, viele große Magier, der Agrippa von Nettesheim war später, das ist eine andere Tradition, sagt, das Interessanteste eigentlich die Verteidigungsstrategien gegen diese Art von Vorwurf waren. Also die Art und Weise, wie sich die gegen diese Art von Vorwurf immunisiert haben, das ist das Allerinteressanteste eigentlich gewesen. Da hat es nämlich eine Linie gegeben, die sich so dagegen immunisiert haben, dass sie gesagt haben, diese Frage brauche ich dir gar nicht beantworten, weil ich nehme ja gar nicht an, dass ich diesen Geist da sozusagen durch das, was ich auf meinen Talisman geschrieben habe, wirklich beeinflusse. Du musst wissen und du stimmst sicher mit mir darin überein, dass es ja so ist, dass der Kosmos ein großes, geordnetes Ganzes ist, in dem alles mit allem in Beziehung steht. Und jede kleine Sache, die sich hier ändert, hat auch eine Auswirkung dort und dort. Und was ich mit meinem Talisman mache, das ist nur, oder mit meinem Gebet, das ist nur, dass ich meinen Zustand ändere. Indem ich dieses Gebet verrichte, ändere ich meinen Zustand. Aber natürlich, und das ist eine ganz natürliche Sache, das hat mit zeremoniell oder so gar nichts zu tun, auf eine völlig natürliche Weise ändert sich dadurch, dass sich mein Zustand ändert, auch überall sonst im Universum etwas. Also das heißt, dass seltsamerweise genau die Immunisierungsstrategie gegen den Vorwurf, mit Geistern zu kommunizieren, sowas befördert wie eine Naturalisierung, eine Tendenz zum Naturalismus des Geistigen. Aber nicht sozusagen als eine absichtlich vertretene Theorie, sondern eigentlich sozusagen als eine Art Bollwerk gegen einen Vorwurf, der einem gemacht werden kann. Also es gibt sozusagen einen Unterschied zwischen den Magiern, die offensiv und selbstbewusst sozusagen zeremonielle Magie betreiben und jenen, die auch dasselbe machen wie in der zeremoniellen Magie, aber die zeremonielle Magie als natürliche Magie getarnt haben. Und das sind die Interessanten, weil die bringen sozusagen eine, eine Entwicklung zu sowas, da gibt es das erste Mal so etwas wie eine neue Art von empirischer Psychologie. Ne? Also das Interessante an diesen Dingen ist einerseits der Zusammenhang mit der Entwicklung der Naturwissenschaft und das andere der Zusammenhang mit der Entwicklung einer empirischen Psychologie oder einer empirischen Psychosomatik eigentlich in diesen Magiediskussionen. Das war nur eine kleine Anmerkung. Eigentlich hat, glaube ich, die Vorlesung aufgehört mit diesem wunderbaren Zitat von dem, der über die Aristoteliker sagt, er würde ihn lieber beim Schnarchen als beim Reden zuhören, über das Verhältnis der frühneuzeitlichen Philosophie zur mittelalterlichen. Danke.